treu. Und er hat mich aus jedem Loch rausgeholt. Er hat mich aus jeder Gefangenheit befreit. Er kam mir immer zu Hilfe, weil das waren nämlich Davids seine ganzen... Die Psalme Davids waren immer ein Sieg in Christus Jesus. Halleluja. Am Ende hat immer der Glaube triumphiert. Durch den Glauben hat er triumphiert. Durch den Glauben hat er durchgestanden. Jeden Sturm, jede Tiefe. Ja? Er hat ja diesen Vers, er hat ja den Psalm 23 geschrieben. Wenn ich auch mal durchs finstere Tal gehe, das Schöne ist auch, dass das finstere Tal nicht unser Hauptweg sein muss im Leben. Amen. Aber manchmal ist er da. Und er sagte, ja, auch manchmal, auch wenn ich mal. Wir sollten nur dieses Wenn nicht, wir sollten es nicht zur Norm machen. Sonst ist alles gut. Wir brauchen es nicht zur Norm machen. Aber auch wenn du mal durchs finstere Tal gehst, brauchst du kein Unglück fürchten. Er sagte, denn du bist bei mir, dein Steckenstab tröst mich. Halleluja. Und ich liebe es. Und er sagt auch, ich liebe vor allem diesen Vers, wo er sagt, du weidest mich auf einer grünen Aue. Du erquickst meine Seele. Das ist ja die Hoffnung, die wir als Christen haben, sozusagen. Dein Loch kann nie zu tief sein oder deine Situation kann nicht hoffnungslos sein. Sowas gibt es nicht. Neulich habe ich eine christliche, in Anführungsstrichen, Influencerin gesehen, die ganz weinend und aufgebracht, aber so eigentlich so in Freudentränen, sich vor die Kamera gestellt hat und freudig und heulend bewegt verkündet hat, endlich hat sie ihre Diagnose bekommen. Sie hat ADHS. Das hat sie so glücklich gemacht. Wow. Finally bin ich da angekommen, wo ich sagen kann, das ist das Problem. Ja, das war es. Diese Krankheit habe ich. Das ist es. Und viele Menschen sind auf der Suche. Es ist nicht schlimm, wenn du deine Suche, wenn du irgendwann mal findest, was es ist und dann Gott für die Lösung danach glaubst. Es ist okay, weil manchmal weißt du nicht, wofür sollst du jetzt glauben, wenn du nicht weißt, was du hast. Wenn du nicht weißt, was für ein Problem es ist, wo das Problem ist, für was du beten sollst, für was du glauben sollst, was ist es sozusagen, was stört und so, dann verständlich. Aber um endlich sich abzustempeln und in eine Schublade hineinzustecken, wo man dann rechtfertigt, was man hat, das ist nicht Gottes Weg für uns. Auf jeden Fall nicht. Sondern auch wenn ich das habe, Gott bringt mich da raus. Auch wenn ich diese Diagnose bekommen habe, Gott hat eine bessere für mich. Halleluja, das ist nicht die Endstation. Und so sind wir Christen nicht berufen, uns zu freuen, dass wir in irgendwie sozusagen eine Diagnose haben und jetzt uns damit trösten. Das ist nicht die Endstation. Wir trösten uns damit, dass der Herr uns kennt, dass er mit uns ist in dem Sturm. Aber das ist noch nicht alles. Dass er uns dann rausführt aus dem Sturm. Und weißt du, ab wann du dich darauf freust, dass du eine Lösung bekommst oder zu einer Lösung kommst, wenn du genau weißt, wie Gott die Sache sieht? Wo ich angefangen habe, Gott zu suchen für gewisse Dinge oder für, dass es mir besser geht, für viele, die mich schon kennen. Ich habe ja einen Nervenzusammenbruch gehabt mit 25 und war komplett am Ende mit meinen Nerven. Mein ganzer Körper hat nicht mehr reagiert und wie auch immer, lange Geschichte, ich will da meine Zeit jetzt nicht reinstecken, vielleicht ein andermal. Und dann brauchst du eine Lösung. Dann suchst du eine Lösung. Und die Lösung war in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Gottes, die mich bei einem Gebet, wo mein Vater für mich betete, einnahm und mich frei machte und mich wieder aufrichtete. In diesem Moment verstand ich, dass Gott immer für das Leben ist. Dass Gott mir Leben geben will, dass er eine Lösung für mich hat. Und seit dem Tag an bin ich für das Leben. Seitdem bin ich für das Leben. Ich will das, was Gott will. Gott will, dass ich lebe, also will ich es auch. Und deswegen werden wir heute wieder ein bisschen uns befassen mit dem, wie Gott die Sache sieht, die Sache mit dem Leben. Wenn wir irgendein Leid haben, ja, durch ein Leid gehen, dann trösten wir uns gerne mit den Psalmen, eben wo David auch durch Schaden durchging. Und nur sagte, ach ich Elender, würde ich doch lieber da krepieren, würde ich doch. Ich habe mal einen Prediger gehört, wie er sich, und ich kenne ihn nicht so gut, aber er ist bekannt dafür, dass er sich identifiziert mit allen Leidensbotschaften von David. Er sieht sich da drin, er liebt es da zu lesen und sich immer damit zu vergleichen. Und bei mir ist es genauso. Die Sache ist, David ist, er hatte das, aber er hatte das andere auch. Du musst Lösungen haben, da müssen Siege sein im Leben. Er hatte Siege. Das hat er gesagt, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Was heißt das? Früher hat man so, das immer so überlesen, so wohl dem, David, so eine Floskel, dem Segen dem, gesegnet sind die, wohl dem. Das klingt alles wie so einfach so ein biblischer Text. Aber in Wirklichkeit heißt es, gut geht es dem, der den Herrn fürchtet. Gesegnet wird sein, der den Herrn fürchtet und so weiter. So, also David hat positive Erfahrungen im Leben gemacht mit Gott. Die Feinde haben ihn bedrängt. Von vielen Seiten hat er Anfechtung gehabt quasi, Kämpfe gehabt. Musste er sozusagen viel Kämpfe haben. Es hieß auch später, wo er dann sagt, er wollte Gott ja ein Haus bauen, einen Tempel bauen, hat Gott zu ihm gesagt, nicht du, du hast zu viel gekämpft. Du hast zu viel Blut an den Händen. Das soll dein Sohn machen. Wie auch immer, er hatte diese ganzen Kämpfe, Angriffe und so weiter. Ja? Feinde hatte. Und so haben wir es im Leben auch. Wir haben den Widersacher, den Teufel. Unser Glauben wird angefochten. Ja? So. Aber deswegen müssen wir wissen, wie Gott also die Sache sieht. Was ist Gottes Wille, damit du in der Zeit der Anfechtung auch stehen kannst und sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, er wird mich rausführen auf die grüne Aue. Aber wenn du das nicht weißt, dass Gott dich rausführen will und dass er das Beste eigentlich für dich hat, dass er das Leben für dich gewählt hat, dann wirst du ja diese Situation, in der du bist, annehmen, wirst nur eine Diagnose sozusagen suchen und wirst du dann da festhalten und wirst sagen, das ist mein Teil, das ist meine Bürde, das ist meine Last, das ist das, was Gott mir aufgebürgt hat zu tragen. Und die Bibel sagt ja, er wird uns nie zu viel oder zu schwer. Ich habe früher so viel von solchen Sachen gehört, so viele schön gemeinten, frommen sozusagen Sätze, die irgendwie anderen ermutigen sollen. Aber glaub mir, wenn du in einer tiefen Lage, in einer schlechten Lage, in einer Notlage bist, also mich ermutigt es nicht. Mich ermutigt es nicht. Es soll Menschen geben, denen das ermutigt. Dass man ihnen sagt, dass, ja, das Leid müssen wir eben auch tragen. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille, Leiden zu tragen und einfach zu akzeptieren, anzunehmen, ist nicht in Gottes Sinn. Es ist nicht, was er auf uns legt. Versteht ihr, was ich meine? Und dafür müssen wir einfach ein paar Bibeltexte rein. Und ich fange an in Malachi Kapitel 2, Vers 5. Ich finde, da gibt es eine ganz wichtige Stelle, die hat sehr meine Einstellung und Sichtweise zu Gott geprägt. Und ich will euch das mitgeben. Da heißt es, denn mein Bund mit ihm war Leben. Fängt schon gut an, oder? Ich brauche kurz einen Zettel, Moment. Denn mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Seht ihr, wie schnell man eigentlich eine Sichtweise bekommen kann oder die richtige Sichtweise gegenüber Gott. Man redet auch manchmal mit dem richtigen Gottesbild. Christen haben unterschiedliche Gottesbilder. Viele haben den Vater, der mit der Rute streng oben sitzt und wenn du mal kurz daneben gelaufen bist, dann kriegst du einen auf die Rübe oder so. Ja, manche haben so ein Gottesbild. Es gibt die unterschiedlichen Gottesbilder. So, und deswegen müssen wir zum Wort uns wenden und wieder so ein bisschen ein paar Stellschrauben wieder hindrehen nach dem Wort, damit wir das richtige Gottesbild haben. Das ist wichtig für unser Leben. Das ist wichtig für unsere Einstellung. Ich finde es sehr wichtig, dass ich immer weiß, zu jeder Situation, Gott ist gut. Guck mal, warum sagen wir, Gott ist gut? Gott ist gut. Das fragen sich dann, die Ungläubigen fragen sich auch, wie Gott ist gut, wenn du dieses Problem hast. Du hast diese, was auch immer für ein Problem, aber dein Gott ist gut. Ja, Gott hat mir das Problem ja nicht verschafft. Was hat er damit zu tun? Und das will ich uns erstmal hier zeigen. So, Gott hat nichts zu tun mit dem Bösen. Jakobus sagt, alle guten, vollkommenen Gaben kommen von oben herab, vom Vater des Lichts. Das ist so eine kindliche Einstellung zu sagen, Gott ist gut, der Teufel ist böse. Aber was glaubt ihr, wie viele Leute denken, dass es vieles dazwischen gibt? Man lebt viel leichter als Gläubiger. Weißt du, das Leben als Christ, es sollte nicht anstrengender sein, als die, wo in der Welt sind. Ich habe das Gefühl bekommen nach einer Zeit, dass es viel anstrengender ist, ein Christ zu sein. Viel komplizierter, viel komplexer, so verwirrend manchmal, dass manche abdrehen, wenn sie im Glauben sind. Weil es so kompliziert ist. Man weiß ja gar nicht mehr, was Gott will. Mal nach links, mal nach rechts, mal okay, mal nicht. Für den ja, für den nein, für mich nicht. Heute ja, morgen nein. Heute hier, morgen da. Irgendwie so. Morgen dort. Und dann ist es einfach, ich will euch noch ein bisschen so Background geben, warum mich immer dieses Thema so bewegt. Wenn man, also man hat, ich sag's mal so, jeder, der schon durchs Leben gegangen ist und älter ist, vor allem ihr Geschwister, die älter seid als ich, ja, ihr habt ja mehr erlebt, ihr habt ja mehr vom Leben schon erlebt, so. Ihr würdet ja sagen, es gibt eben Höhen und Tiefen. Es gibt Schwierigkeiten, so. Es gibt Sachen, wo es manchmal, es gibt stressige Momente. In der Firma, im Job, zu Hause, in der Familie, was weiß ich. Ja, das Leben kann stressig sein und so weiter. Und ich habe dieses Stressige, habe ich schon mit 25 Jahren erlebt. Da haben mich die Arbeitskollegen ausgelacht, als ich dann meinen Burnout hatte. Die haben sich alle gewundert, wie kann man mit so jungen Jahren so kaputt sein. Ja, gut, wenn man halt ein bisschen falsch lebt. Ein paar Pillen hier und ein bisschen hier und jeden Tag besoffen dann zur Arbeit gehen. Das war nämlich mein Lebensstil. Und dann kracht man halt irgendwann mal zusammen. Das geht ja lang nicht gut. Und dann sind die Nerven geschwächt und so weiter. Und so bin ich halt kaputt gegangen. Was ich halt sagen will, ist, als ich in diesem Moment war, wo ich so richtig, wo es mir ganz schlecht ging, da konnte ich nicht mal, ich konnte nicht mein Handy nehmen und dann da mal kurz, so swipen nennt man das, ja? Ihr kennt das ja, so einfach weitergehen und Daten anschauen. Ja, man schaut dann, okay, und meistens geht man so durch und sagt, okay, welches Video schaue ich an, dies oder jenes oder sowas. Oder man holt sich Informationen, Nachrichten, was auch immer. Und wenn du gesund bist und du hast eigentlich keine Probleme, du bist komplett fit und alles, dann macht dir alles nichts aus. Aber sobald du mal angeknackst bist und sozusagen, wie ich damals den Nervenzusammenbruch hatte, dann merkst du auf einmal, was dein Körper leistet, was für dich selbstverständlich ist. Weil du gehst dann so durch und ich brach da dann fast zusammen. Gerade in dem Moment, wo es mir so richtig schlecht ging, habe ich das Handy genommen und wie gewohnt wollte ich eben was gucken oder Daten durchgehen. Und ich habe gemerkt, wie ich überfordert war, innerhalb von Sekunden. Weil ich habe dann gemerkt, also ich lese so ganz schnell die Texte durch, während ich das mache. Mein Verstand muss verstehen, was da ist. Da muss ich noch eine Entscheidung treffen, welches ich anschaue und welches nicht. Und das geht ja alles schnell. Das ist für uns ja ganz normal, gell? Genauso wie, deswegen können Eltern das nicht ertragen, wenn ein Kind, also gerade ältere Eltern, ja, mein Vater konnte es nie ertragen, wenn wir gleichzeitig Musik angemacht haben, die Hausaufgaben gemacht haben und irgendwas noch am Laufen war. So mehrere Sachen gleichzeitig, versteht ihr so? Das geht doch nicht. Aber so, du merkst gar nicht, was da alles durchgeht. Worauf ich hinaus will ist, ich habe den Faden nicht verloren, keine Sorge, falls ihr es denkt und euch wünscht. Die Sache ist die, es ist so kompliziert, das Leben, will ich nur sagen. Die Welt wird immer schneller. Es wird immer anstrengender sozusagen. Es wird anstrengend, es wird auch stressiger. Und ich sehe darin auch ein bisschen den Teufel, der nichts anderes im Schilde führt, als den Menschen was? Zu zerstören, zu rauben, zu verderben. Johannes 10, 10. Der Dieb ist gekommen, nur um. Er hat keine andere Sache im Sinn. Er hat keinen guten Plan für dich. Weißt du, keine Sorge, es gibt keinen guten Plan vom Teufel für dich. Das gibt's nicht. So, er hat nur das im Sinn. Der Teufel will Zerstörung bringen, er will uns kaputt machen. Und das ist ein großer Bereich heutzutage. Stress und so ist ein Riesenthema. Und weil ich sozusagen das durchgemacht habe, habe ich schneller gemerkt, sage ich mal, wenn ich das vorsichtig sagen darf, dass Gott uns das Leben viel einfacher machen wollte, von vornherein. Viel einfacher, viel ruhiger, viel gechillter. Nicht so stressig, nicht so viel nachdenken, nicht so viel grübeln. Jesus sagt uns, Macht euch keine Sorgen um morgen. Was heißt das? Daran haben sich Christen seit Jahrzehnten die Zähne ausgebissen. Ja, dürfen wir uns keine Gedanken machen? Nein, es ging doch darum, dass Jesus wollte es besser für uns. Es ging ja darum, dass er sagt ja, ihr könnt ja mit den Sorgen euer Leben nicht verlängern. Ihr könnt ja nicht ein bisschen länger machen. Also am Schluss macht ihr euch nur kaputt. Aus diesem, wir müssen dann einfach unser Denken über Gott müssen wir komplett ändern in der Zeit, in der wir leben. Wir müssen verstehen, dass alles, was wir lesen oder was wir hier mitbekommen, ist uns zum Leben gedacht. Es dient für das Bessere, es ist gut für uns. Und nicht, ich darf nicht das, ich darf nicht jenes. Nein, es geht darum, dass, und wir können die Texte ja nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, dass Gott das Beste für uns will. Das können wir nicht verstehen. Ich kenne so viele Menschen, für denen ist diese, sobald man hier reingeht in Lukas Kapitel 12 und hier sagt, sorgt euch nicht um das Morgen, sorgt euch nicht um Anziehen. Die Hälfte der Kirche sitzt da und verschließt sich und kann das schon nicht mehr hören. Lass mir meine Sorgen. Und du denkst so, hä? Was ist das Problem? Es geht doch gar nicht darum, dass du irgendwie dir keine Gedanken in dem Sinne machen darfst, was auch immer. Es geht eher darum, wenn wir den Kontext der Bibel verstanden haben, Gott will, dass du lebst. Ganz einfach. Der Bund mit uns ist Leben und Frieden. Und nicht einfach Leben, dass du atmen kannst. Später, in einer anderen Stelle heißt es ja, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben und im Überfluss. Ein Leben in Fülle, heißt es in einer anderen Übersetzung. Leben in Fülle ist in jeden Bereich, geht das hinein. Wenn Gott nicht wollen würde, dass es uns gut geht, warum hören wir uns Seminare an über die Beziehung in der Ehe? Warum gibt es Vorträge darüber? Damit nicht so viel Streit da ist, damit man sich, damit man am Schluss Frieden hat, damit man leben kann, oder? In diesen Bereichen hat man das so, irgendwie versteht man es so. Wenn es um das Finanzielle geht, warum verstehen wir, dass den Armen müssen wir irgendwie helfen, geldtechnisch, aber gleichzeitig wollen wir denken, dass Gott überhaupt nichts damit zu tun hat, mit unserem Wohlstand? Das macht gar keinen Sinn, das ist doch paradox. Versteht ihr, was ich meine? Hat auch was zu tun mit Leben und Frieden. Wir wollen anderen Leben geben und Frieden. Ja, das ist doch Gottes Herz. Das ist ja Gottes Herz. Das heißt, er will uns auch Leben und Frieden geben. Wenn wir so ein Herz haben, anderen Leben und Frieden zu geben, das kommt von ihm. Von wem kommt denn das? Das kommt ja von ihm. Sein Bund ist Leben und Frieden. Deswegen komme ich nochmal zurück auf diese Stresssache. So, mir war das so deutlich zu erkennen, so, je mehr man sich Gedanken machen muss, je mehr komplizierter die Theologie wird, desto schwieriger ist das Leben hier auf dieser Erde. Je komplizierter du Gott machst, je mehr du ihn versteht man nicht, wie er ist, so machst, desto komplizierter wird es. Und dabei hat Jesus sagt uns auch, kommt wie die Kinder zum Herrn, zum Reich Gottes, ja? Kommt wie die Kinder, was ist das? Dem Kind sagst du einfach, es ist so, also glaubt's dir und fertig. So, ja? Und so ist es eben mit Gott auch. Gott hat immer wieder versucht, das Volk Israel weiß zu machen, dass mit ihm werden sie es gut haben. Geht nach meinen Regeln, so, ja? Wenn wir es so mal alttestamentlich zusammenfassen wollen. Lebt nach meinen Spielregeln, dann habt ihr ein gutes Leben, es wird euch gut gehen. Wir gehen danach noch ein paar Stellen rein. So, das war immer Gottes Absicht. Entfernt ihr euch von mir, dann kann ich nichts mehr machen. Ja, da kann man nichts machen. Macht dann Gott nichts mehr. Und wir fragen uns dann. Sein Bund mit uns war Leben und Frieden. Und interessant ist, das heißt noch, und diese gab ich ihm, also Leben und Frieden, gab Gott seinem Volk, hier geht es um die Leviten, gab Gott den Leviten in dem Bund, und interessant ist jetzt etwas, und das wird euch schaukeln, damit ihr mich fürchtet. Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden, und ich verlieh ihm beides. Verlieh, was ist das für eine Übersetzung? Verlieh, so ausgeliehen für ein paar Minuten. Die gab ich ihm. Die Übersetzung ist auch echt nichts. Meine Übersetzung ist besser. Das ist die gute alte Lutherbibel. Weicht nicht ab von der Wahrheit. Das war ein Scherz. Okay, es war nur ein Witz. Also es gibt viele Übersetzungen. Ich liebe die Lutherbibel. Diese gab ich ihm und damit er mich fürchtet, steht in meiner Bibel. Und ich liebe das, weil es so super passt, weil man so oft gehört hat, dass, ja, weißt du, du hast diese Krankheit, das Problem, den Unfall, den Tod, was auch immer für einen Schrecken in dein Leben gekommen ist, damit wir uns zu Gott zuwenden. Und das alles hat immer diesen Sinn. Und viele Gläubige leben in dieser Art. Sie leben darin, dass sie sehen darin sogar was Gutes, weil Gott sozusagen das Schlechte benutzt, damit wir enger zu ihm kommen und so weiter. Aber was sagt uns die Bibel eigentlich? Die Bibel sagt uns, dass er uns Leben und Frieden gibt und das bringt uns dazu, dass wir ihn fürchten. Halleluja! Das ist doch eine ganz andere Ansicht, das ist doch eine ganz andere Vorgehensweise. Klar, wenn du den Kindern ständig sagst, ah, in Deutschland ist der Wohlstand und denen geht es so gut und so weiter und deswegen fallen sie alle ab und deswegen, ja, prophezei in die Zukunft rein, deine Kinder. Was ist das für ein Denken? Dass wenn es uns gut geht, wenn es uns besser geht, dann fallen wir alle vom Glauben ab. Dann gehen wir alle weg vom Glauben. Gott war doch von vornherein derjenige, der es uns gut gehen hat lassen. Wie kann ich von ihm abfallen? Wie kannst du von ihm abfallen? Wenn ganz klar Gott in dein Leben eingreift, dich segnet, sag ich mal, dich heilt, dir Gutes tut und du drehst dich um. Sagst, okay, nee. Weißt du was? Das tut man ganz oft, nimmt man das. Sagt man, in Deutschland ist deswegen der... Nein, es ist nicht. Heutzutage sagen sie in den Nachrichten, ja, wie viel Prozent immer von den Kirchen abfallen. Also wie viel zurücktreten. Keine Ahnung, die Zahlen sind ja hoch. Weiß nicht, wie hoch sogar. Von der katholischen und von der evangelischen, also von staatlichen Kirchen, treten die Leute raus aus der Religion, sagen sie dann, aus dem Christentum. Ist also Christentum veraltet? Ist es irgendwie, da machen sie sich so Gedanken, ob das überhaupt noch relevant ist. Und ich denke so, hallo, habt ihr nicht gemerkt, dass die ganzen Freikirchen alle zunehmen und wachsen? Macht die Augen auf, nur weil die alten Kathedralen leer sind, die sind ja alle rübergerannt. Also lasst euch nicht täuschen von dem, was sie euch da zeigen. Dass alle Gott verlassen und so weiter. Und dass Deutschland voll geistlich sozusagen abstirbt. Es wächst jetzt hoch. Halleluja. Es nimmt zu. Es gibt so viele Kirchen. Allein in Trossingen, das kann man nicht mal zählen, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es so viele Kirchen. Viel zu viele für einen kleinen Fleck. Ist euch das mal aufgefallen? Ich meine, und wenn ich dann die Zahlen sage, ich weiß nicht mal, ob das, ich glaube, es sind noch wenige Zahlen. Ich wette, es gibt 3 russlandsdeutsche Gemeinden, bestimmt um die 8 rumänischsprachige Gemeinden, die haben dort richtig, haben dort die Stadt eingenommen. Und dann gibt es noch ein paar deutsche Gemeinden und dann gibt es noch die staatlichen Gemeinden. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine italienische Gemeinde. Es ist einfach alles voll. Es ist mehr Kirche als Stadt. Es gibt eine Kirche, es gibt eine Stadt, in der habe ich mal fast ein ganzes Jahr gelebt, in Kanada. Das ist so eine deutsche Siedlung in Winnipeg. Ist richtig, gell, Winnipeg. Steinbach heißt die Stadt. Und sie hat den Rekord, glaube ich sogar, mit christlichen Freikirchen. Sie haben 45 Kirchen, vielleicht ist die Zahl sogar gestiegen. Und das ist so ein ganz, die Stadt ist nicht groß. So wie Trossingen vielleicht. 45, könnt ihr mal nachgucken, Wikipedia. Ja, wie kam ich jetzt hierher? Okay. 5. Mose 30, Vers 19. Ja, das ist nicht, dass der Wohlstand und dass es uns dann besser geht, dass Leute vom Glauben, sie sind vielleicht von deiner Kirche weggegangen. Das heißt nicht, dass sie vom Glauben weggegangen sind. Vielleicht mussten die aus manchen Kirchen raus, weil da kein Glauben mehr war. Wenn die staatliche Kirche jeden Mist und Trotz mitmacht, was soll man da bleiben? Das hat ja mit unserem Glauben nichts mehr zu tun. Die Leute wollen, dass man alles Mögliche dreht, alle Gruppen mit einbezieht und keine Ahnung was. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich verstehe es eh nicht. Ich verstehe nicht. Die Welt will sie wollen leben wie die Welt und wollen aber dann die Benefits aus der Bibel. Hä? Ich habe noch nie verstanden, die Idee mit der gleichgeschlechtlichen Ehe und Segnung, habe ich nie kapiert. Ich denke so, heiratet doch einfach standesamtlich, mach's doch einfach. Ist doch keiner hat was gesagt, keiner hat sich beschwert. Aber warum wollt ihr jetzt den pastoralen Segen sozusagen haben? Hä, damit sagt ihr, damit, Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Macht's doch einfach Ding, weil die Ehe kommt doch aus der Bibel. Das hat doch Gott erfunden. So, ich verstehe diese Diskussion, ich verstehe sie gar nicht. Ich verstehe auch gar nicht, Pastoren, die dann Angst haben, da nicht mitzumachen. So, ich verstehe es gar nicht. Sag's doch einfach so. Sag doch, hey, das sind die Sachen, die gehören zu unserem Glauben, das ist unser Glaube. Gott stellt sozusagen die Regeln auf und wir vertreten sie und that's it. Amen, fertig. Da gibt's doch gar nicht viel zum Rumreden. Naja. Vers 19 haben wir gesagt, gell? So, da heißt es, ich nehme Himmel und Erde, heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Ich glaube, das hat Harry letztes Mal auch mal vorgelesen gehabt. Habt ihr es alle gelesen, ja? Wir springen dann weiter zu 5. Mose 5, Vers 32. Das finde ich noch besser. Weil eine Sache, habe ich bemerkt, ist so verloren gegangen, so nach dem neuen Bund oder mit wiedergeborenen Christen. So im Alten Testament haben wir verstanden, es ging um das Leben. Wenn David seine Kämpfe hatte, dann hat er auch nicht einfach geistliche Kämpfe gehabt, nur und das war's, sondern und geistliche Siege irgendwo in den schwebenden Örten irgendwo gehabt, sondern hat physischen Kampf gehabt und einen physischen Sieg gehabt, oder? Das ist uns irgendwie allen klar. Er war physisch fast am Abkratzen und physisch hat Gott ihn aufgerichtet. So, und das ist das brauchen wir wieder für neutestamentliche Christen. Das gilt genauso in jetzt auch, nach Jesus. Ja? Die Verheißungen für das Leben. Wir haben so das ewige Leben genommen und haben gesagt, okay, dann ist jetzt alles hier, ist alles egal. Aber das stimmt ja nicht. Das ewige Leben ist ja dazugekommen. Ja? Und so dürfen wir nie, wenn wir Leben hören, dann tun wir es gleich in eine geistliche Schublade rein. Dann sagen wir gleich, okay, geistlich gemeint irgendwie. Ja, natürlich auch Geist, weil aus dem Geist kommt ja das Leben, halt das schon. Aber es tut sich auf dein physisches auswirken. Jetzt heißt es hier in 5. Buch Mose Kapitel 5, Vers 32, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat und weicht nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern geht in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Und jetzt müsst ihr echt aufmerksam sein. Warum sollten sie in den Wegen gehen? Was kommt jetzt? Damit ihr lebt. Halleluja. Und das ist dann nicht genug. Damit ihr lebt. Und dann sagt er weiter, und, weil man kann einfach leben. Und was kommt dann? Und es euch gut geht. Also damit wir leben, am Leben sind, und es uns gut geht. Kann man hiergegen was sagen? Aber jetzt wird es noch heftiger. Und ihr lange lebt. Weil du kannst leben, gut leben und auch schnell sterben wieder, ja? Ah, Gott hat an alles gedacht. Damit ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Das ist so Hammer, so interessant. Ich muss ja jedes Mal denken an David. Da heißt es von ihm, dass er irgendwann, wo er dann alt, er war dann alt und so weiter, ich weiß nicht mal, ob er war gar nicht so alt für einen biblischen Charakter, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, weiß irgendjemand gerade, wie alt er war? Wie alt er geworden ist? Also 100 ist er, glaube ich, nicht geworden. Nee, ja, denke ich auch. Aber was über ihn, was wir wissen ist, und deswegen will ich auch gar nicht auf die Zahl hinaus, aber ich finde, ein Maßstab, wo wir uns nehmen könnten, wenn es ums Leben geht, ist dieser. Nämlich David sagte, oder über David heißt es, dass er dann irgendwann mal der Lebenstage satt war. Er war satt. Was heißt das? Er war so alt oder ist so alt geworden, wo er sich gesagt hat, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt kann ich gehen. So heißt es über ihn. Er wollte, da kam der Moment und dann, keine Lust, fertig. Ich gehe jetzt zum Herrn. Und ich kenne das von älteren Menschen auch, sie haben, je älter sie werden, desto mehr kommt der Himmel zu ihnen. Ich nehme es jetzt als Vergleich jetzt mit meinem Vater und der ist eigentlich noch gar nicht so alt. Na gut, obwohl der ist auch schon fast 70. Noch ein Jahr, gell, Papa? Guck bestimmt zu. Schau schon 70 und aber fit wie ein Turnschuh. Aber was ich sagen will ist, ich habe bemerkt, dass wenn man jünger ist, predigt man viel vom Glauben und von diesem Leben, weil man es braucht. Und je älter man wird, desto mehr schwankt es so ein bisschen um und dann geht es mehr in Himmel, Himmel, Himmel und dort wird es gut und dort. Und versteht ihr, was ich meine? So, und das ist auch richtig. So, und so sollte es halt auch sein. So würde ich es mir wünschen. Das wäre gesund. Und nicht den Jugendlichen schon sagen, ha, hier kann es jederzeit vorbei sein. Morgen kann schon im Autounfall gestorben sein. Ah, und dann kommt der Zug. Und ihr kennt sowas vielleicht nicht. Wir kennen sowas. Einem ständig das Horror hingemalt. Morgen kann es vorbei sein. Nein, Gott hat ein Leben für dich. Halleluja. Ein Leben in Fülle. Ein Leben, wo du leben sollst, wo du genießen sollst, wo es dir gut gehen soll und wo Gott dich gebrauchen kann für andere, wo du ein Segen sein kannst für andere. Deswegen will er dich ja segnen, so. Wenn du natürlich kein Ding nachgehst hier auf dieser Erde, keine Berufung annimmst, die Gott für dich hat oder ja, den Weg, den Gott für dich hat, ja, dann kannst du auch meinetwegen morgen schon halt diese Gedanken haben. Aber Gott hat dir doch ein Leben, ist ein Geschenk. Er will doch, dass du lebst. Er will doch, dass du... So, wir sollen auch dafür kämpfen. Das ist, was ich auch will hier. Wir brauchen eine Einstellung, eine Kampfeinstellung, wenn es um unser Leben geht. Und nicht, wo wir aufgeben, wo wir sagen, ha, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr in alle Ewigkeit. Der Herr hat nicht genommen. Der Herr hat noch nie genommen. Er nimmt nicht das Leben von irgendjemandem. Frühzeitig. Also, dass es euch gut geht, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Es war natürlich hier direkt an die Israeliten geschrieben und so weiter, aber wir haben die ganze Verheißung. Wie gesagt, ich kann ja nicht alle Texte zusammenbringen, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch mit dem Leben, Thema Leben befasst, die ganze Bibel ist damit voll, dann werdet ihr sehen, egal wie man sozusagen mir hier kommt, ich kann es beantworten, ich kann die Richtung gehen, das dir zeigen, dass am Schluss wirst du merken, Gott hat es dir gesagt. Warum? Weil die Bibel sagt uns, dass die Verheißungen, die Abraham zugesagt wurden, durch Jesus Christus unzugänglich gemacht wurden. Somit bist du jetzt auch eine Tochter und ein Sohn Abrahams. Alles, was ihm verheißen wurde, ist dir verheißen. Da kannst du nicht hingehen und sagen, das ist in der Alten Testament, das ist und so weiter und so fort. Nein. Die Verheißungen gelten. Amen. Und dazu gibt es, hier wurde es jetzt gesagt zu denen, so dass sie in das Land eingehen würden. Später gibt es nochmal ein Ganze in 5. Mose 28, da ist auch viel aufgelistet. Es gibt vieles, was man darüber sagen kann. Wir springen jetzt mal zu Ezekiel 33 und ich mache schon nicht mehr lang. Ezekiel 33. Vielleicht schlägst du es mir einfach auf oder projizierst mir an die Wand. Ezekiel 33, 11. Na, vielleicht schlage ich doch lieber auf, weil man weiß ja nie, was für eine Besetzung da kommt. So sage zu ihnen, so wahr ich lebe, sagt der Herr, zweimal, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, ja? Sondern daran, dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt. Hier haben wir auch wieder im Kontext vom Alten Testament, wenn Leben gemeint ist, war immer Leben gemeint. Es ging dort so gut wie nie um den Himmel. Es ging dort so gut wie nie um das Leben danach. Versteht ihr, was ich meine? Im Alten Testament sehen wir immer diesen Vergleich. Immer mit Gott leben, ohne Gott nicht leben. Ich runde es nachher für uns nachher ab, am Schluss, wie wir es jetzt im Neuen Bund sehen müssen, ja? Aber im Alten erkennst du einfach, wie Gott ja ist. So, also nah zu ihm ist Leben. Und er sagt auch, er hat auch gar keinen Gefallen an dem Tod. Das heißt, Gott kann der Tod nicht gefallen. Kein Tod von irgendjemand kann Gott gefallen. Das kann Gott nicht. Er schreit nicht, oh Halleluja. Und oft wird es so dargestellt, dass Gott involviert ist in einem Tod oder in einem Sterben eines Menschen. Gott will das nicht. Er weint wahrscheinlich, genauso wie wir, während jemand stirbt. Und ich rede jetzt nicht davon, wir müssen ja alle irgendwann mal sterben. Ich rede nicht von dem Tod, den wir alle eh sterben, sozusagen, ja? Den Alterstod, sozusagen. Ich finde es einfach interessant, dass es hier so deutlich macht. Ich habe keinen Gefallen an, hier geht es um den Gottlosen natürlich, der Gottlose, der zum Sterben verurteilt ist, weil er nicht Gottes Weg geht. Er sagt, er hat keinen Gefallen dran. Lieber, dass er sich bekehrt und dass er dann lebt. Lieber, dass er sich bekehrt und dass er dann lebt. Und da gibt es ganz viele Verse. Ich habe keine Zeit, um da reinzugehen. Halleluja. Gott will, dass du lebst. Schlagen wir Johannes 1 auf. Vielleicht schließe ich auch damit ab. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Kann man schon viel reden. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch diese gemacht. Ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. Aber jetzt kommt das, was ich interessant finde. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Aber allein schon dieses Zusammen, das, wie er es hier zusammenbringt, und wir wissen ja das Wort und es zeigt dann auf Jesus Christus hin und so weiter. Und da geht es eben um Jesus. In ihm war das Leben. Was sagen wir? In ihm haben wir das Leben. Halleluja. Aus welchem Grund hat Jesus geheilt? Aus welchem Grund? Und ich fasse jetzt dann wieder die ganzen letzten Predigten zusammen, die ich geredet habe über Heilung. Aber weil das hat was mit Leben zu tun, oder? Heilung? Gesund sein hat was mit Leben zu tun. Amen? Sind wir einverstanden? Das fügt sich da zusammen. In ihm war das Leben. Und wir würden sagen, in ihm ist das Leben. Und bei ihm ist das Leben. Und er schenkt das Leben. Er sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Halleluja. Und er hat gezeigt, dass er das Leben gebracht hat, schon indem er die physischen Probleme, die das Leben unwürdig machen, oder wie gesagt, nicht lebenswert machen, dass er ihnen begegnet ist. Und hat eben die Kranken geheilt. Hat die Bedrückten befreit. All diese Sachen sprechen für Leben. Und wenn du es nur darauf beschränkst, dass das Wunder der Mensch, das Wunder okay ist, wenn der Mensch einfach dann sich bekehrt oder als Zeichen oder irgendwas, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich bestätigt Gott sein Wort durch Wunder und Zeichen und das ist wichtig auch für uns, dass wir die Menschen evangelisieren und so weiter und dass sie Jesus Christus annehmen, so. Aber es zeigt uns eben auch, dass Gott hinter dem Leben steht. Steht ihr? Dass Gott hinter dem Leben steht. Er will, dass du lebst. Das ist ganz groß geschrieben. Das ist sein Bund mit uns. Amen. Er will. So, und jetzt zum Schluss will ich euch zeigen, eine Stelle von David, wo wir schauen können, welche Haltung David angenommen hat, wenn es darum ging, dass der Tod sich einschleichen wollte in sein Leben. Und für mich ist jede Krankheit sozusagen ist sowas. Es ist sowas. Es ist ein einschleichender Tod, je nach Größe und ja, Stärke. Natürlich von einem Schnupfen wirst du nicht sterben. Und wenn du einen Schnupfen hast, brauchst du auch nicht einen Glauben, der geht weg in zwei, drei Tagen. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht, wir brauchen uns nicht verrückt machen mit diesen Dingen. Da gehen die Leute hin und dann übertreiben sie wieder. Mit jedem kleine Sache, wo wir brauchen uns nicht verrückt machen, aber es gibt Krankheiten, es gibt Probleme, wo wir Menschen hineingeraten können, wo der Feind uns angreift, wo die Menschen keine Lösung haben. Wo sie uns ein Todesurteil auf die Stirn schreiben. Diagnose Tod, wir können nichts machen. Du gehst drauf. So Krankheiten wie zum Beispiel auch Diabetes und so weiter, ist ja nicht heilbar, nicht mehr. Du hast ja diese Diagnose und fertig. So. Wobei viele Menschen, die sich mit Ernährung so befassen, sie wissen, dass man eigentlich da rauskommt, wenn man sich da wieder ein bisschen einordnet, essenstechnisch und so weiter. Ja? Man kann Sachen irgendwo hinkriegen. Aber so von der Ärztin, also von der Pharmaindustrie und so weiter, nee, die wollen, dass du, das ist ein Problem, fertig. Und wir haben das dann auch für Leben. So, du brauchst dann Heilung. Amen? Damit du frei wirst. Und Gott will das tun. Und wir wollen mit diesen ganzen Themen, die ich gebracht habe, will ich hinarbeiten zu dem Heilungsgottesdienst, den wir dabei sind zu planen. Und den werden wir schon noch rechtzeitig verkündigen. Und ich freue mich riesig drauf. Ich bin so gespannt, weil Gott hat was vor. Ich sage euch schon mal so viel. Gott hat was vor. Und er will uns berühren. Er will uns das geben, die Lösung geben, damit wir wieder lebensfähig sind, damit wir uns freuen am Leben, damit wir vorwärts kommen und auch damit wir weiter sagen können, Gott ist gut, er hat groß an mir gewirkt. Ja? Das ist auch zum einen auch noch so eine wichtige Sache. Also, ich lese noch in Psalm, das wird die letzte Bibelstelle sein, im Psalm Kapitel 6, oder 6. Psalm heißt es ja dann. So, und lesen wir es vielleicht von Anfang, den 6. Psalm. Ein Psalm Davids vorzusingen mit Saitenspiel auf 8 Saiten. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Wie viele würden hier schon die Hand hochheben und sagen, schuldig, ich habe auch schon so mal gebetet. Ja, dann bist du noch nicht im neuen Bund angekommen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschüttert. Er war dafür, dass Gott eingreift. Ja? Ja, er war erschüttert, es ging ihm schlecht. Aber was sagt er? Heile mich, Herr, berühre mich. Meine Seele ist erschüttert, ach Herr, wie lange noch? Gut, er beschwert sich hier ein bisschen. 5. Vers. Wende dich mir zu, Herr, errette mich, hilf mir. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wegen deiner Güte. Aber wie kannst du so denken, wenn Gott nicht will, dass es dir besser geht? Kannst du dann so sein, eingestellt sein so? Und es gibt viele Gläubige, die haben Angst von Gott, das Bessere, die Lösung, die Heilung irgendwie zu wollen, weil sie denken, das ist dann übermütig oder das ist stolz oder das ist, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, dass mir seine Gnade lasse ich nicht genügen und keine Ahnung was. Und haben alles Mögliche für neue Ausreden, wenn es um gesund oder in Gottes Eingreifen geht. Dabei sehen wir die Beispiele und es wird noch besser. Das hat mich mal richtig, ist es mir hier aufgegangen, das Verhalten von David im 6. Vers. Geht er zu Gott und schildert ihm, warum es sinnvoll wäre, dass Gott in sein Leben eingreift. Er sagt ihm hier, denn im Tod denkt man nicht an dich. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich will dir diesen Gedanken mitgeben einfach. Ja? Dass du die richtige Einstellung hast, wenn du mit einem Problem oder einer Krankheit, mit einer unlösbaren Situation konfrontiert bist, dass du diese innerliche Einstellung hast, aha, ich weiß, der Tod gefällt Gott nicht. Zweite Sache, was bringt es Gott, wenn ich sterbe? Verstehst du? So, du musst dir dann für deinen Glauben, brauchst du ein paar Eselsbrücken, brauchst du halt ein paar Sachen, die du dir zurechtlegen kannst, damit du einfach auch glauben kannst für den Sieg. Erstmal musst du wissen, Gott will meine Heilung, er will meine Gesundheit, er will, dass ich lebe und lange, wir reden heute vom Leben, er will, dass ich lange lebe. Du sollst nicht mit 50 draufgehen, du sollst nicht auch nicht mit 60 draufgehen, das ist nicht alt genug. Du sollst nicht frühzeitig von dieser Erde gehen. Und dann denken wir so, ja, das haben wir ja nicht in der Hand. Wirklich? Es heißt, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Halleluja. Sind in der Gewalt der Zunge. Und wir können uns auf Sachen innerlich, das wird auch die Welt uns sagen sogar. Leute, die sich mit positivem Mindset und solche Sachen beschäftigen. Ich mag diese Redenswende und dieses Denken nicht, ja, weil es ohne Gott ist. Deswegen mag ich es nicht. Aber selbst Menschen ohne Gott haben herausgefunden, wenn du positiv sprichst, dann ändert sich dein Umfeld positiv. Wenn du negativ sprichst, dann verändert sich negativ. Da gibt es so Leute, die haben sogar so solche Experimente gemacht mit Pflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gläubiger war, kann mich nicht erinnern, aber es ging um eine Erdbeerpflanze und diese Person hat sie gepflanzt und hat dann ständig die Pflanze verflucht. Und die Pflanze ist dann auch komplett kaputt gegangen und verdorrt. Und dann hat sie eine andere Pflanze genommen und hat es zugesprochen und gesegnet und so. Und das ist, ich weiß, es klingt voll verrückt für uns, ja? Aber das ist biblisch. Was haben denn die Leute gemacht, wenn sie gesegnet haben, die Kinder? Was haben sie im Alten Testament? Was hat Abraham, Jakob und Isaac, was haben sie gemacht, als sie den Segen empfangen haben? Da hat er ihnen zugesprochen. Du wirst gewaltig sein. Es wird, wie auch immer. Das war ein Segen. Das praktizieren wir heute immer noch. Wir sprechen. Gott hat die Erde in die Existenz gesprochen. Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Ich habe ein Fass leider aufgemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist jetzt nur wichtig, erstmal bevor wir überhaupt über sowas reden, mit sprechen, und tut das erstmal so weg und noch gar nicht das Thema beachten. Einfach nur, es geht noch, und damit schließe ich jetzt ab, es geht um die Haltung. Versuch mal, diese Haltung zu haben, wenn du eben dieser Todesnot bist, so, und dann zu verstehen, so, ah ja, David hat ja auch, er hat auch Gottes vorgemalt, sagt, Herr, wegen deiner Güte, nicht weil ich irgendwas richtig gemacht habe, sondern wegen deiner Güte, er hat immer auf ihn gezeigt, er hat gesagt, du bist gut, und weil du gerecht bist, deswegen lass mich am Leben. Siehst du? Das klingt komisch, das ist Glaube, das nennt man Glauben. Und dann hat er eben gesagt, und den Tod, da denkt man nicht an dich, also wenn ich jetzt verrecke, so, oh, Entschuldigung, dass ich sage, wenn ich jetzt sterbe, Entschuldigung für meine Aussprache, dann kann ich dich ja nicht mehr verherrlichen, ich bin ja dann tot, ich kann dich nicht mehr groß machen, ich kann nicht von dir singen, er hat ja gesungen, er war ja, ja, so, also er wollte leben. Und das ist letztendlich das, willst du leben? Amen. Lass uns alle aufstehen. Guck mal, am Schluss sagt dann der Herr, willst du leben? Sag mal zusammen, ich werde leben und die großen Taten des Herrn verkündigen. Weil deswegen lebst du und deswegen lässt er dich auch am Leben. Amen. Da gebraucht er dich dann, dass du verkündigen kannst, was der Herr Gutes getan hat. Bevor wir zum Abschluss kommen, lass kurz die Augen zumachen. Herr, wir danken dir, dass du uns diese starke Verheißung des Lebens gegeben hast. Ich bete, Herr, dass der Samen wirklich reingefallen ist und dort, wo es reinfallen muss, dass du Frucht bringst in dem Leben jedes Einzelnen. Ich segne jeden, der hier dabei war und zugehört hat, mit deinen Verheißungen. Halleluja, mit deinen göttlichen Segen. Nimm jeden ein. Die Kraft des Heiligen Geistes sei lebendig in jedem Einzelnen. Halleluja. Und treib aus jeden Schmerz, jede Krankheit, jede Bindung des Satans. Ich löse jetzt in diesem Moment jede Bindung des Satans im Namen Jesus. Sei frei, wenn du gekommen bist mit Schmerzen in deinem Rücken. Ich befehle jetzt, dass der Schmerz ausfährt im Namen Jesus. Sei frei von diesem Schmerz in Jesu Namen. Im Namen Jesus. Wenn du die betroffene Person bist, dann versuch dich zu bewegen, jetzt gerade nur einen Moment. Und du wirst sehen, indem du dich runterbückst und tust, was du nicht tun konntest, auf einmal löst sich diese Stelle. Vielleicht ist es ein Bandscheibenvorfall. Der Herr berührt dich jetzt in diesem Moment. Der Herr berührt dich jetzt in diesem Moment. Halleluja, danke dir, Herr. Danke dir für deinen Geist. Danke dir für deine Berührung. Danke, dass du uns frei machst. Wir danken dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich bitte doch gerne die Band, kommt nach vorne. Und Eddie wird uns noch zum Abschluss ein paar Worte sagen.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Genug.